darf ich nochmal. Ist doch klasse, oder? Übrigens, kurze Sache, wir haben vorhin von ICC gesprochen, da hinten hat mich der Emma gebeten, soll einen kleinen Tisch aufbauen. Da sind auch einige CDs dabei. Wer hat eigentlich noch einen CD-Player? Zwei Leute, drei, okay. Ich habe das mir gedacht, deswegen hat meine Frau wunderbar draufgeschrieben, wenn ihr die CD habt, dann dürfen wir ja auch eine Kopie machen davon, richtig? Also wenn jemand die CD mitnehmen will, die sind kostenlos. Die schenke ich euch, die habe ich extra mitgebracht. Das steht drauf, Business ohne Grenzen. Und ihr werdet euch wahrscheinlich überlegen, was tue ich denn mit einem Business ohne Grenzen bei den Royal Rangers? Hä? Das braucht man. Ich sage euch ganz ehrlich, hier geht es um Zeichen und Wunder. Gunnar Olsen ist unser Begründer und er hat ein Buch geschrieben, Business ohne Grenzen, und das ist vertont worden durch einen Freund von uns. Und ich muss offen sagen, das Buch hat viele schon inspiriert. Und mein Leben hat die Bibel zwar auf den Kopf gestellt, aber das Buch hat mir gezeigt, wie man das praktisch anwendet. Und ich habe viele, viele Wunder erlebt, praktische Wunder, wenn ich mit Leuten beten durfte und ich mich dann erinnert habe, was in dem Buch steht, dass er seine Ware nicht mehr verkaufen konnte. Und dann hat der Gunnar gesagt, okay, heb dich hinweg zu einem Berg Holz bei einem Unternehmer. Und er hat gesagt, heb dich hinweg und werde zu Geld. Und plötzlich hat die Firma angerufen und hat die Teile gekauft, den Berg Holz, der wo da dran steht, hat sich zu Geld verwandelt. Und ich habe das oft schon gemacht, auch praktisch angewendet, weil ich glaube, dass unser Gott größer ist. Und deswegen finde ich sehr faszinierend, dass ihr mich eingeladen habt. Also ihr seid ganz schön mutig irgendwie, finde ich. Ihr werdet das noch feststellen. Meine Frau hat gesagt, ich war vorhin so verhalten. Das hört jetzt auf. Ich bin total gerührt in meinem Herzen, hier zu sein. Schon allein, wo ich die Kinder hier erlebt habe, wie die da rumwuseln. Ich fand es so toll, wirklich. Das ist einfach toll. Ich finde es auch sehr bewegend, was ihr im Lobpreis jetzt hier gemacht habt. Diese Hingabehaltung. Wow. Begeistert mich total. Also ich fühle mich viel zu weit weg hier. Ich werde nicht so oft herkommen, aber ich muss sagen, es ist richtig, richtig angenehm und schön, hier zu sein und das zu erleben, mit welch einer Freiheit ihr das lebt. Und das finde ich toll. Und ich bedanke mich auch bei dem Herrn, der gerade vorhin diesen Eindruck hatte, das ist eine gute Vorbereitung für die Predigt. Du hast das leider nicht gewusst, oder Gott sei Dank, ja. Und deswegen denke ich, Gott ist hier und möchte wirklich was sagen. Und ich würde jetzt gern noch beten. Jesus, ich finde es total bemerkenswert, wie du wirkst und was du tust. Und Jesus, ich danke dir dafür von ganzem Herzen, dass du jetzt auch hier bist, dass du hier in diesem Raum bist. Und dass es nicht darauf ankommt, wie viele Menschen wir sind, sondern dass es darauf ankommt, zu wem du alles sprechen kannst, wer mit offenem Herzen da ist. Und so bete ich jetzt, Herr, dass das, was ich zu sagen habe, keine Wirkung haben soll, sondern das, was du jedem Einzelnen durch das Wort sagen sollst, das soll Wirkung haben. Und sonst nichts anderes, und zwar für jeden Einzelnen. In Jesu Namen, Amen. Ich habe, als ich mit Elmar telefoniert habe, hat er mir dann eine E-Mail geschickt und hat gesagt, ja, wir sind gerade in so einem Prozess, ob ich dann von Gott mal hören sollte, was kommt. Ich meine, ihr seid ja einige Propheten hier unter euch, das ist ja ganz okay. Und dann fand ich das schon eine Herausforderung. Ich habe lang überlegt, was für ein Thema ist denn für euch jetzt wirklich dran? Ich kenne euch ja nicht. Das hat gewisse Vorteile, weil ich kann hier was sagen und gehe wieder. Ja? Ich muss danach mir das nicht anhören. Und wenn ihr mir nach der Predigt was sagen sollt, spart euch das. Ihr könnt es gern machen, aber manchmal hat das gar keine Wirkung, weil ich muss selber erstmal wirken lassen, weil oft ist es so, dass ich Haufen aufgeschrieben habe. Übrigens, ihr habt mir nicht gesagt, wie lange wir predigen soll. Ja, ich wollte gerade sagen, die halbe Stunde dauert so lange, wie sie dauert. Und ihr braucht keine Angst haben, es sind ein Haufen Zettel, aber die sind groß geschrieben, weil ich brauche eine Brille. Und es ist so, dass es meistens das, was da draufsteht, nicht immer unbedingt in meinem Herzen ist. Und das Problem ist, dass ich möchte den Faden behalten für euch. Weil Gott hat mir nämlich ein Thema aufs Herz gegeben. Das heißt, Jesus folgen in katastrophalen Zeiten. Ich wiederhole das nochmal. Jesus folgen in katastrophalen Zeiten. Und das Thema war eigentlich nicht zuerst da, sondern zuerst war ausnahmsweise mal die Bibelstelle. Weil normalerweise frage den Herrn, was hast du für ein Thema und was soll am Ende rauskommen? Und da brauche ich schon eine Zeit lang, bis der Herr zu mir antwortet, weil nicht immer erfahre ich das sofort. Manchmal gleich, manchmal nicht. Und das Thema war mir dann irgendwann klar, ich weiß nicht, wo das war, habe ich es irgendwo gelesen, so ähnlich, und dann habe ich gedacht, das ist das Thema, wo Gott für uns hat. Jesus folgen in katastrophalen Zeiten. Und dazu möchte ich uns eine Bibelstelle vorlesen in mehreren Übersetzungen. Also ich weiß ja nicht, wie ihr seid, ich lese normal die Elberfelder. Und die Elberfelder Bibel ist ziemlich nah dran, aber es ist nicht immer so verständlich. Und ich habe mir erlaubt, aus ganz vielen verschiedenen Übersetzungen manches herauszusuchen. So werdet ihr einige Bibelstellen hören in unterschiedlichen Übersetzungen, weil ich glaube, es trifft den Kern besser. Nur, dass ihr das wisst. Ich sage dazu, in welcher Übersetzung ich es gemacht habe, damit ihr das wisst. Ich lese zuvor vor in der Guten Nachricht Bibel, und zwar Hebräer 10, 38. Wer mir im Glauben vertraut und das Rechte tut, wird durch sein Vertrauen am Leben bleiben. Wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Elberfelder, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele keinen Wohlgefallen an ihn haben. Es sind viele Fragen aufgekommen. Ich habe den Kontext gelesen, oben, unten, drüber, nüber. Habe verschiedene Übersetzungen gesagt. Und Herr, da habe ich gesagt, also den Hebräerbrief habe ich schon oft gelesen, aber das habe ich nicht gelesen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, was Jesus mir versucht zu zeigen. Und es hat nicht nur mit euch zu tun, das hat auch mit mir zu tun. Denn als ich die Bibelstelle angefangen habe zu lesen, habe ich angefangen zu verstehen, was Gott mir eigentlich auch in meinem Leben sagen möchte und dass ich in manchen Punkten so nicht denken darf und gehen darf. Und deswegen schließe ich das einfach auf in mehrere Bereiche, aber ich habe ein paar Fragen dazu immer. Und die Fragen, ich werde danach eine kleine Pause machen, wenn es mir gelingt, die Fragen sind dann so, dass ihr mal kurz die Frage hört und mal drüber nachdenkt, damit ihr versteht, was meine Gedanken dazu sind. Und übrigens, ich weiß es nicht besser wie ihr, sondern ich komme nur, um zu ermutigen. Das ist mein Ziel. Ich möchte es dazu sagen. Nicht, um irgendwie einen Finger drauf zu halten. Das ist nicht mein Recht und nicht meine Art, sondern ich will uns ermutigen. Ich will dich ermutigen, vielleicht manche Dinge mal anders zu sehen. Vielleicht gelingt mir das, vielleicht auch nicht. Die erste Frage, die mir gekommen ist bei dieser Bibelstelle ist, was würdest du dir für deinen Sohn oder für deine Tochter, für einen Vater wünschen, wenn er bei jemand anderem aufwachsen muss? Was würdest du dir für einen Sohn oder für deine Tochter, einen Vater wünschen, wenn er bei jemand anderem aufwachsen muss? Eine gute Frage, ja? Ich habe in der Bibel einen Mann gefunden, der mir diese Frage beantwortet hat und von dem wir ganz wenig lesen. Das ist Josef. Josef, der Sohn hier von Jesus. Der Vater von Jesus. So, hier auf der Erde. Josef. Ein Mann, von dem wir nicht viel wissen. Aber Jesus ist dort aufgewachsen. Er hat dort seine Kindheit erlebt und er hat es erlebt, wie er ein Handwerk lernen muss, wie er arbeiten muss, wie er Schweiß vergießen darf, wie er Hunger hat. Er hat es dort erlebt und er wurde vorbereitet von ihm. Und das Interessante ist für mich, die Frage war wirklich ziemlich klar, Jesus, was genau hat das zu bedeuten? Und mir sind dann ein paar Dinge aufgefallen. Im 2. Chroniken 19, 19a, also nur der erste Teil in der Hoffnung für alle, steht, unermüdlich behält der Herr die ganze Welt im Blick, um Menschen zu stärken, die sich von ganzem Herzen auf ihn zu verlassen. Wenn im Chronik, im Alten Testament steht, dass es dort, dass Gott die ganze Welt im Blick hat, also wirklich alle, ja, wieso sucht er sich ausgerechnet Josef aus? Wieso sucht er sich Josef aus für seinen Sohn, damit er auf die Welt kommen kann? Und es gibt da vier Punkte, die mir aufgefallen sind. Und wenn man diesen Kontext liest, die Art, wie er mit Josef umgegangen ist, er war zuallererst mal verfügbar. Er wollte seine Maria heiraten. Er war verfügbar. Er war da. Der zweite Punkt, er war gehorsam. Er hat gehört im Traum. Er hat von Gott empfangen und er hat es gemacht. Er hatte den Mut, es zu tun. Dann war er treu. Er hat seine Maria nicht verlassen, er hat seine Vaterschaft übernommen und er war treu und er ist auch immer wieder dorthin gereist, wo er hinreisen sollte, zuerst nach Ägypten, dann wieder zurück. Aber Fakt war, Er hat gearbeitet. Er hat seinen Sohn vorbereitet. Das heißt, er war bereit, ihm zu dienen. Man muss das Jüdische ein bisschen verstehen. Da ist der Vater noch, hat eine andere Stelle. Und wenn ihr aber mal guckt, wenn Jesus älter wird, dann wechselt diese Stelle. Gut, ob wir hören vom Vater nicht mehr, ob er was da ist. Aber es wechselt dann irgendwann, dass Jesus im Prinzip, der gleichzeitig Gott ist, der gleichzeitig Mensch ist und der gleichzeitig Jude ist, was wir oft vergessen. Und das ist er immer noch. Dass diese Stelle für mich entscheidend war, um darüber nachzudenken, was Gott mir sagen will, wer mir im Glauben vertraut und das Rechte tut. Was bedeutet das mit katastrophalen Zeiten, mit unserem Leben und mit dem, was auf uns zukommt? Und mir wurde dadurch bewusst, dass es eben nicht um die Herkunft geht, wenn Gott sich jemand aussucht. Mose war kein König. Es geht auch nicht darum, aus welchen Familienverhältnissen du kommst. Wenn ihr die YouTube aufmacht, dann werdet ihr ganz viele, viele Prediger oder Predigerinnen finden, die kommen ganz sicher nicht aus guten Familienverhältnissen. Und ihr werdet feststellen, dass Jesus oder dass Gott sich nicht jemand aussucht auf bestimmten Umständen heraus. Er achtet darauf nicht, welche Umstände du gerade erlebst. Überhaupt nicht. Sondern auf was achtet er und auf was schaut er? Er schaut auf dich und was er in dir sieht. Er sieht dich an und schaut dich an und sagt, das sehe ich in dir. Und das ist für ihn wichtig. David war das beste Beispiel. David war ja ein Mann, den Gott bezeichnet hat als ein Mann nach meinem Herzen. Und wir müssen mal ehrlich sein, David war ein Mörder, oder? David war ein Ehebrecher, David war ein schlechter Familienvater. Also irgendwie hat da nichts passt. Aber was war für Gott wichtig? Wenn er durch irgendeinen Propheten oder irgendetwas gehört hat, was falsch war, dann hat er Buße getan und hat es nicht mehr getan. Was will Gott uns damit sagen? Jeder von uns hat Gaben, jeder von uns hat Aufgaben und Bestimmungen. Jeder von uns, aber Gott sucht dich nicht aus, weil du besonders gut bist, sondern weil du in dem, was du ausführen sollst, der Beste bist. Und das soll uns ermutigen, das soll dich ermutigen, mal wegzugucken von den Umständen, die vielleicht außenrum sind. Im Hebräerbrief steht eben drin, mein Gerechter, der aus Glauben lebt. Das heißt, er sucht sich keine Versager aus, sondern du bist kein Versager für ihn. Egal, wo du herkommst, egal, welche Umstände auch da sind. Du bist es einfach nicht. Es ist eine Lüge. Und die Welt will uns ganz, ganz schnell bekannt machen, das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge, du bist es. Aber das stimmt einfach nicht. Sondern Jesus sagt, du bist ein Gerechter. Weil du an mich glaubst, bist du gerecht und gehst mit mir nach vorne. Und deshalb ist es ganz egal, wie viele Fehler wir machen. Es ist ganz egal, wann wir das tun oder ob wir über hinfallen. Ich meine, wenn ein Alkoholiker weg will vom Alkohol und der treu sein will und fällt hin, ist er deswegen von Gott verlassen? Nein. Er ist halt hingefallen. Was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass wenn wir treu sind und immer wieder aufstehen, dann wird Jesus uns auch annehmen, nach wie vor. Das heißt, ich gebe euch einen Tipp, 100 Mal hinfallen am Tag, kein Problem, 100 Mal, 101 Mal aufstehen ist das Thema. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man das versteht. Wenn ich mich als Vater anschaue, von unseren Jungs oder als Ehemann, dann muss ich ganz offen darüber sprechen, ich habe viele Fehler gemacht. Und schaut meine Frau nicht an, die wird klein nicken. Viele Fehler. Viele Fehler. Ich war nicht immer der beste Familienvater. Und ich war auch nicht immer der absolut liebevolle, tolle Ehemann. Das war ich einfach nicht. Von ihr sprechen wir nicht, wir sprechen von mir. Aber es ist so, dass der Punkt an der Geschichte ist, dass wenn man umkehrt, wenn man es versteht und geht hin und sagt, Schatz, es tut mir leid, Kinder, zu den Kindern hingeht und sagt, hey, ich habe mich hier falsch verhalten. Egal, was du falsch gemacht hast, das war auch falsch. Da war ich falsch gelegen. Das bringt Segen in eine Familie. Und das Ergebnis daraus ist, dass die gerne mit mir zusammen sind. Dass sie zu mir kommen und mit mir reden und dass sie mich lieb haben. Und dass sie eben nicht aufhören, mir Dinge zu erzählen und nicht kommen. Sondern sie merken, der Papa, der darf Fehler haben, ich darf Fehler haben und Papa hat mich trotzdem lieb. Und andersrum ist es genauso. Also was heißt es? Es heißt doch im Klartext, dass wenn wir das Ergebnis der Hingabe in unserem eigenen Leben spüren. Was wird draußen passieren? Was wird draußen vor der Tür passieren, wenn wir so leben? Die Menschen um uns herum werden eifersüchtig, weil sie das nicht haben, was wir haben. Und wenn wir das uns anschauen, dann sucht Gott also nicht den perfekten Menschen, sondern er sucht dich, weil du für ihn derjenige bist, der für das, was ich ihm brauche, was er dich braucht, der Beste bist. Und es geht nicht um die Größe, was man tut. Nicht jeder von uns kann Prediger sein oder nicht jeder von uns kann Geschäftsmann sein oder nicht jeder von uns kann, also Hausfrau kann ich nicht werden, aber jeder von uns kann Hausmann werden. Ja? Das sind manchmal Gaben, die muss man echt haben. Wir haben uns gestern unterhalten, meine Frau und ich, und haben uns darüber unterhalten, ob wir das gut finden, dass die Männer auch praktisch Elternzeit machen. Und dann muss ich ganz ehrlich bekennen, ich habe mir da enorm schwer getan, weil diese kleinen Babys, ich liebe sie ja, aber ich gebe sie auch gern wieder zur Mama. Weil ich kann mit denen noch nichts anfangen. Aber sobald die laufen, ja, bin ich da. Und das ist genau der Punkt, also das wäre nichts. Aber was ich toll finde, dass es das heute gibt, ist, dass die Beziehung zwischen Vater und Kinder auf einer anderen Ebene wächst wie früher. Die finde ich total genial. Und da sind wir uns einig gewesen. Aber es kann nicht abgeleitet werden, dass es ein Muss ist, sondern jeder von uns hat bestimmte Gaben. Und ich glaube, ich werde mal ein richtig cooler Opa. Weißt du warum? Weil ich kann mit denen alles machen. Alles. Und ich kann es wieder abgeben und sagen, erziehen tust du, okay? Ich kann das meinem Sohn in die Hand drücken und sagen, du bist dran. Und ich finde es total klasse. Und wir beten schon für unsere Enkel. Wir haben noch keine, leider, obwohl der andere schon 32 ist. Aber wir haben noch keine, kommt noch. Aber was hat das mit dem Text zu tun? Mit dem Text hat es zu tun, dass wenn wir uns auf ihn einlassen und bereit sind dafür, dass Gott sagt, du bist eine geistliche Mutter, ein geistlicher Vater und ich brauche dich, damit Menschen von dir empfangen, was ich dir gegeben habe. Und wenn der erste Teil eben steht, mein Gerechter, dann sieht Gott dein Herz und er sieht dich an und weiß genau, was du brauchst und um was es geht. Und Josef war so ein Mann. Josef war so ein Mann, er war nicht perfekt, garantiert nicht, aber was war er? Er war verfügbar, er war gehorsam, er war treu. Und er war bereit, Menschen zu dienen, in dem Fall seiner Familie. Die zweite Frage, die mir gekommen ist, wenn man den Hebräerbrief liest, dann denkt man, was soll dieser Hebräerbrief eigentlich? Wer hat den schon mal durchgelesen von euch? Eine gute Aufgabe, will ich euch empfehlen. Weil, was hat der Nachsatz auch im Hebräerbrief verloren? Da muss man den Hebräerbrief wirklich lesen und ich glaube, dass es nicht ganz so sicher, aber vermutlich wurde er von Paulus geschrieben und vermutlich ist es so, er hat das ja geschrieben an die messianischen Juden. Damals gab es keine messianischen Juden, das sind die Christenjuden gewesen. Und ihr dürft nicht vergessen, heute ist es noch genauso. Ein Christenjude, der braucht Ermutigung, er braucht Aufbau. Warum? Weil er abgelehnt wird von Christen und abgelehnt von Juden. Wenn ein messianischer Jude hier auf der Straße wirklich hier verfolgt wird oder schlecht behandelt wird, dann kann er sich beschweren bei der Polizei und sagt, ich bin Jude. Dann rufen die bei den jüdischen Synagogen an und sagen die, nee, der ist kein Jude. Der hat es viel schwerer wie andere. Es ist kein Witz, was ich sage. Es ist echt heiße Nummer. Weil er ist nämlich Christ geworden, hat Jesus erkennen dürfen und gleichzeitig bleibt er Jude. Es ist kein Unterschied darin. Aber dieser Nachsatz im Hebräerbrief hat eine ganz bestimmte Bedeutung und eine Bedeutung für dich und für mich. Der Nachsatz hat die Bedeutung, ich lese ihn nochmal vor, wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und ich sage ganz ehrlich, das hat. Die Umstände treiben dich vielleicht dazu, manche Dinge zu glauben, die nicht der Realität entspricht, aber das dein Umstand entspricht. Du erlebst Probleme, du erlebst Dinge, wo alles zusammenbricht, wo jeder einzelne Bereich in deinem Leben zusammenbricht. Und glaubt mir, das habe ich erlebt. Und nicht nur einmal. Als ich zu Jesus gekommen bin, das war damals übrigens der damalige Präsident von der ICCC, ich habe immer so einen gebraucht, der so Peng macht, damit ich es verstehe. Der war so, das ist so ein Typ gewesen, oder ist er heute noch, er lebt ja noch. Und als er zu mir kam, Und hat er mir erzählt, das war ganz knapp, weil ich wollte eigentlich ja nur Business machen mit Christen. Ich habe mir gedacht, ich habe mal Geld übrig und da investiere ich in das neue Firma und dann schaue ich mal, ob es eine neue Startup-Company gibt vielleicht oder sowas in der Richtung. Und aufgrund dessen ist dann der Klaus Philipp in mir ins Leben gerufen und er hat dann irgendwann gesagt, ich bin jetzt nicht gekommen, um mit dir Geschäfte zu machen, sondern ich bin gekommen, weil Jesus mir sagt, du sollst ganze Sachen mit ihm machen. Was war mein erster Gedanke? Der hat einen Knall. War der erste Gedanke. Der spinnt ja ein bisschen. Der hat einen Vogel. Ja, ich will Business machen. Und der kommt hier zu mir, legt mir seine Karte hin und sagt, ich bin gekommen, weil ich ganze Sachen mit Jesus machen soll. Und er hat mir erzählt, wie man zu Jesus findet und ist wieder gegangen. Wer wirklich meine Übergabe hören will, der kann es im YouTube nachschauen. Das ist kein Problem. Da steht, lieber reich und gesund als arm und krank war, glaube ich, mein Thema mal. Auf jeden Fall ist es so, dass die Thematik ganz einfach war, an dem Tag, wo ich dann bereit war und alles aufgeschrieben habe und es nicht so in Ordnung war und Gott übernatürlich eingegriffen hat, also mein übernatürlich, also ich gebe euch ein knappes Beispiel. An dem Freitag, er ist dann wieder gefahren und an einem Freitag erzählt mir dann eine Person, dass sie jetzt schwanger von mir ist. Und die nächste Situation war, dass ich am Freitag dann ins Büro kam und ein von der großen Bank in Augsburg erzählt mir, die 2,5 Millionen oder 7,5 Millionen Kredit, die ich gebraucht habe für meine Firma, die überlegen sie sich das nochmal. Das Problem, dass sie mir das zu einer Zeit gesagt haben, wo ich schon das Grundstück gekauft habe und ich habe schon abgerissen und habe schon Aufträge vergeben und dann sagen die mir, sie überlegen sich nochmal. Das heißt, du bist eigentlich pleite. Du brauchst gar nicht diskutieren, weil wo soll ich das Geld jetzt auf einmal herkriegen? 2 Millionen habe ich schon ausgegeben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, gut Jesus, ich habe niemanden umgebracht, zeig mir doch mal, was los ist. Und habe dann aufgeschrieben, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vor 3, also 1,5 karierte Blätter voll. Und ganz ehrlich, mir war es richtig schlecht, weil ich habe an sowas gar nicht gedacht. Und als ich das aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, wo gehe ich hin? Das kann ich doch keinem Pfarrer erzählen, der evangelische Pfarrer, geht gar nicht. Ich war Stadtrat auch noch, das geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Und dann habe ich diesen Typ wieder angerufen, der wollte keinen Termin mit mir machen. Warum rufen Sie bei mir an? Da denke ich, was ist das für ein Chaot? Der kommt zu mir, erzählt mir das, und dann will er keinen Termin. Und ich habe ewig gebraucht, bis Mittwochnachmittag. Also vom Freitag bis oder von Abend bis Mittwoch. Das war irre. Und ich habe damals diese Entscheidung getroffen, ich werde auch nicht mehr lügen. Das ist übrigens eine heiße Entscheidung. Also sage ich euch gleich, weil wenn ein Kunde anruft, den du überhaupt nicht magst, was sagt man dann? Ich bin nicht da und das ist eine Lüge. Also in Zukunft sage ich, ruf zurück. Das wäre jetzt keine Lüge. Ich habe nicht gesagt, wann. Aber der Punkt ist, dass die Situation, die mir da passiert ist, so schwierig war, der wollte mich nicht empfangen. Aber ich habe aufgelegt, den Hörer, und plötzlich teilt mir diese Frau mit, dass sie jetzt nicht mehr schwanger ist. Dann sage ich, konntest du den Test nicht lesen oder was los? Und als ich am Montag in die Firma kam, die Bank, die mir einen Brief geschrieben hat, von beiden Vorständen unterschrieben, rief der stellvertretende Sekretär von denen an und sagt, Sie, Herr Wohlfahrt, ich wollte Ihnen bloß mitteilen, das mit dem Kredit, was wir Ihnen am Freitag geschickt haben, den Brief, das war ein Versehen. Das war ein Versehen. So, und jetzt überlegt euch mal ganz kurz, was ich mir gedacht habe. Ich habe mir nicht gedacht, Jesus ist toll, sondern ich habe mir gedacht, wenn Jesus eine Bank im Griff hat, muss ich ihn kennenlernen. Das war mein erster Gedanke. Und dann gab es einen Deal mit ihm. So, und so hat mein Leben angefangen und da bin ich zur ICC gekommen und ich wusste 10 Jahre gar nicht, warum ich da bin. Aber ich habe etwas verstanden, dass Gott mich da durchgeformt hat und dass er mir gezeigt hat, wie wichtig Hingabe ist, Gehorsam ist, Treue ist in den kleinsten Dingen. Und das war nicht so einfach, weil ich bin ein Machertyp. Ich meine, der Elmar weiß das, ich mache auch gern, der Elmar und ich sind uns da bestimmt ähnlich. Aber der Punkt an der Geschichte ist, dass ich nicht umsonst gesagt habe, jetzt wird es mal Zeit, dass du mal Jesus kennenlernst. Ja? Also das war ja auch nicht so eine liebevolle Geschichte, glaube ich so. Ich weiß es nicht genau. Aber sie war sehr deutlich. Und ich glaube, das ist etwas, wo Geschäftsleute sicherlich verstehen. Aber was verstehst du darunter? Wo bist du? Jesus hat alles durchlebt. Jesus ist derjenige, der Hunger hatte, der Angst hatte, der auch arbeiten musste, und die Angst hat er wirklich gehabt. Also kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, ging es ihm gar nicht gut. Aber Jesus hat ein großes Interesse. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und wenn es uns nicht gut geht und die Umstände und alles dagegen sprechen, wir glauben, dass Gott nicht derjenige ist, der mich gerade hört, dass Jesus keine Zeit für mich hat, dann wird es Zeit, dass ich zu meinem Vater gehe oder zu Jesus hingehe und sage, hey du nervst mich. Es wird Zeit, dass ich mit ihm rede und dass du ihm sagst, was dran ist. Dass du zu ihm kommst und bei ihm jammerst und nicht dich zurückziehst. Das macht die Bibelstelle aus. Das heißt, komm und geh zu ihm hin. Nicht zurückziehen. Nicht sagen, der mag mich nicht oder es mag mich keiner. Das ist eine Lüge. Der Feind ruft uns das hervor. Alles andere ist nicht wahr. Und da gehört nämlich die Bibelstelle wirklich mit rein. Es geht darum, dass wir Gott komplett die Chance geben, dass er unser Leben immer wieder neu verändert. Und dass wir Jesus die Chance geben, dass der Heilige Geist in uns richtig rumpeln darf. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Situation an euch liegt, ob hier die Kirche voll wird oder nicht. Und ich bin nicht davon überzeugt, es liegt an Gott. Es liegt an euch. Es liegt an dir. Warum liegt es an dir? Wenn du deine Nachbar draußen, deine Mitarbeiter, wenn du deinen Schüler, der nebendran hockt, nicht von Jesus erzählst, wie soll er bitte Jesus kennenlernen in der heutigen Zeit? Und in einem Punkt brauche ich gar nicht viel erzählen. In dem Moment, wo ich mich anders verhalte wie andere, fangen die anderen darüber nachzudenken. Ehrlich gesagt bin ich gerne im Schützenverein. Ich sage euch warum, weil da sind mal andere da außer Christen. Und das ist gar nicht so unangenehm. Weil man aus der Blase aussteigt und mal rausgeht und mal draußen guckt, was draußen los ist. Aber wisst ihr, was da passiert? Also ihr könnt euch vorstellen, also da ist sicherlich auch eine andere Meinung wie hier in der Gemeinde. Fängt ja schon damit an, dass sie zum Beispiel mal anders denken über Israel. Oder dass sie anders denken über manche andere Dinge und dann schimpfen über die Parteien und so. Da geht es richtig ab einmal. Aber wisst ihr was, ich bin ein paar Jahre bei denen schon, wisst ihr was passiert ist? Wenn ich da bin, machen sie es nicht mehr. Wirklich nicht. Einer hat sich getraut, mal was zu sagen am 7. Oktober und ich sage euch ganz ehrlich, das sagt er nie mehr. Ich bin echt sauer geworden. Aber nicht, indem ich ihn beschimpft habe, sondern indem ich ein Argument gebracht habe und ihm gesagt habe, wie denkst du eigentlich darüber, was fällt denn dir eigentlich ein? Was wäre das, wenn das dein Baby gewesen wäre oder so? Und dann war Ruhe und dann fange ich an nachzudenken. Und immer wenn ich da bin, sind die ganz anders. Also da gibt es fast keinen mehr, der hergeht, über die Regierung schimpft und bestimmte Parteien herausruft. Es gibt fast keinen mehr, der irgendwo in der Richtung dann, auf mich kam mal einer zu, ich kann dir erklären, woher ich das weiß, auf mich kam einer zu und sagt, ja, wir kennen uns nicht, aber ich habe gehört, du bist zu christlich. Woher weiß der das? Wenn die nicht anfangen, hintenrum über mich zu reden. Ich sag euch, ich werde Antworten haben, was die nicht haben. Und es kommt eine Zeit, wo sie jetzt noch ganz gut leben, aber wo eine Zeit kommt, wo sie plötzlich keine Antwort mehr haben. Und dann bin ich da. Und genau deswegen bin ich da. Vielleicht sagen sie jetzt nicht ja. Ich habe schon vielen im Auto erzählt, wie man Jesus kennenlernt. Aber es ist doch deine Aufgabe, es zu tun. Es ist deine Aufgabe, Günzburg neu zu erreichen. Es ist deine Aufgabe, die Plätze voll zu machen. Es ist nicht Gottes Aufgabe, der bringt es fertig. Aber er benutzt dich, nicht weil du besonders schlecht bist, sondern weil du besonders gut bist in dem, was du tust. Dass du bist, wer du bist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es ist wichtig, dass wir lernen, zu unserem Jesus zu gehen und uns rückmal bei ihm zu beschweren. Rückmal sagen, wie es ihm geht. Und ehrlich gesagt, ich war auch vor kurzem bei ihm wieder. Also ich bin eigentlich dauernd bei ihm, aber ich habe schon so Zeiten, wo ich zu ihm hingehe und sage, mich nervt es so gewaltig, was du jetzt hier tust. Kennst du jetzt endlich mal reden mit mir? Und eigentlich bin ich es gewohnt, dass er sehr schnell antwortet. Aber er macht da gerade nicht. Ich glaube, dass er mir näher ist wie jemals zuvor, wenn er nicht antwortet. Aber ich glaube, dass es nicht darum geht, dass ich ihn vielleicht nicht höre, vielleicht bin ich nicht bereit dazu, sondern er hat auch einen Plan. Vertraue ich ihm jetzt oder vertraue ich ihm nicht? Bin ich mit ihm so verbunden, dass ich jetzt mit ihm nach vorne gehe oder nicht? Ich habe erlebt, wie Gott mir übernatürlich Millionen von Schulden wegbringt. Ich habe nichts tun müssen dafür. Aber der Faktum ist, wenn dann die Situation neu auftritt, bin ich dann bereit, wieder neu zu denken oder nicht? Wenn ich meinen Kindern oft zuhöre und die kommen zu mir, dann weiß ich vorher schon, was sie für ein Problem haben. Kennt ihr das? Eltern kennen das vielleicht. Dann kommen die Kinder und erzählen mir, was sie gerade für ein großes Problem haben. Meine Frau hat es mir schon lange erzählt oder die anderen. Aber der kommt zu mir und sagt mir das und beschwert sich bei mir über das, was da gerade passiert, über den Lehrer oder was auch immer war. Der beschwert sich richtig bei mir. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir gefällt es. Warum gefällt mir das? Weil er mir vertraut. Weil er kommt und erzählt es mir. Ist es bei Gott nicht anders? Weiß Jesus nicht vorher schon, was los ist? Warum sehnt er sich danach, dass wir auch zu ihm hingehen und uns mal beschweren, unseren Dampf ablassen? Depressionen kommen aus meiner Sicht auch daher, weil wir das vielleicht reinfressen oder weil wir von Gott wegschauen und meinen, wir müssen es selber machen. Sicherlich nicht nur, aber auch. Ich glaube nicht, dass Gott uns dafür gemacht hat, dass wir Depressionen kriegen. Ich glaube, dass Jesus Christus nicht nur für uns gestorben ist, sondern Jesus hat auch erlebt, was es bedeutet, wenn man Gott nicht spricht. Erinnert euch ans Kreuz. Ich habe lang darüber nachdenken müssen, wo ich das gelesen habe. Jesus hing am Kreuz, kurz vorm Tod, und sagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Gott Vater hat ihn verlassen, die Verbindung hat er gekappt. Er war allein. Aber war er wirklich allein? Er hat ihn wieder aufgeweckt. Ich glaube, manchmal ist es notwendig, dass wir mal uns bewusst werden, wo wir stehen. Und nicht vor Gott irgendwie immer wieder ihn als Schuldigen sehen, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern dass wir uns selber mal Gedanken drüber machen. Und er war allein. Jesus weiß ganz genau, wie das ist, wenn wir uns allein fühlen. Wenn du dich allein fühlst. Könnt ihr das nachvollziehen? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, dass dieser Hebräer, das Schreiben vom Hebräerbrief zusammengehört. Das gehört zusammen, weil es heißt, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Aber wenn du dich zurückziehst, wie soll ich denn mit dir umgehen? Was soll ich denn mit dir machen? Was soll ich mit dir anfangen? Und dann schaut er dich nicht an. Und ich hoffe, dass die Bibelstelle nachwirkt. Und wie können wir jetzt Jesus nachfolgen in so katastrophalen Zeiten? Was geschieht denn mit mir in solchen Zeiten? Also die letzte Frage. Also was mit mir geschieht, ich sage euch, nichts passiert. Ich werde leben. Ich werde in der Ewigkeit sein. Wo bist du? Wenn jetzt ein paar nicken, ist schon mal ganz gut. Der Punkt an der Geschichte ist, dass Jesus dich berufen hat, dich ausgewählt hat, auserwählt hat. Das ist ein Geschenk, wenn man das erlebt. Er kennt dich vorher. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du derjenige bist, der sich jetzt komplett neu eingeben kann. Der sagt kann, ey, ich höre mal auf mit dem, was ich bis jetzt immer tue. Ich werde mal ruhig. Ich höre mal, was er mir bevorhat. Ich fange mal an zu beten für meine Schülerinnen. Das heißt doch nicht, dass sie gleich sich bekehren. Aber vielleicht gibt es ein paar in der Schule, die auch gläubig sind. Dann suche ich mir die und dann fangen wir einen Gebetskreis an und dann kriegst du Power. Weil wir sind Priester und wir sind Könige. Wir haben Autorität, die Dinge zu tun. Wir dürfen hinausgehen. Ihr dürft euch aufstehen. Du darfst endlich mal das tun, was du schon immer willst. Du kannst in die unsichtbare Welt befehlen. Du kannst hineinsprechen und kannst sagen, im Namen Jesus erwarte ich das jetzt. Und du kannst anfangen, Veränderungen zu schaffen. Du kannst anfangen, Günzburg auf einen neuen Weg zu bringen. Und du bist nicht zu klein, das zu tun. Bloß weil es einen Bürgermeister irgendwo gibt und ein paar Stadträte. Was bedeutet das? Bete für deinen Bürgermeister, bete für die Stadträte. Gerade für die, die du nicht leiten kannst, das war für mich eine Herausforderung. Ich bete für viele, weil ich kann sie nicht alle leiten. Ich bin ja ehrlich. Und es ist eine Herausforderung zu sagen, ich fange an, für bestimmte Leute zu beten. Es gibt da so einen Minister, den ich ganz gern mag. Aber was ich erfahren habe, ist, dass hinter diesem Minister steht, dass er sogar bekehrt war, dass seine Eltern bekehrt sind, dass er eigentlich aus einem gläubigen Haus kommt. Also jetzt muss man erst recht beten. Und der Punkt an der Geschichte ist, wir haben doch die Verantwortung. Gott hat sie uns anvertraut, dass wir Veränderungsprozesse schaffen. Und in Zukunft gehst du nicht in die Kirche und schaust, ob der Stuhl leer ist oder schaust dich um, ob alle da sind, die wohl noch da sind. Sondern in Zukunft schaust du da auf den Stuhl und sagst, da sitzt meine Freundin jetzt von der Schule. Meine Arbeitskollegin, mein Arbeitskollege, und so lange werde ich den Himmel bestürmen, bis das jetzt passiert. Und dann wirst du nicht mehr fragen, ob du hier sitzt, sondern wirst du dir überlegen, wo man bauen kann. Und ich kenne jemanden, der kann das. Elmar zum Beispiel auch. Ihr habt gute Leute dabei. Wie werden wir nun Jesus nachfolgen? Und das zum Schluss. Markus 4,19. Hoffnung für alle. Und die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Das ist unser Problem. Instagram und Co., wie oft schaltest du Instagram und Co. ab? Wie oft schaltest du dein Handy ab und nimmst dir die Zeit, die Bibel zu hören, die Bibel zu lesen? Wie oft nimmst du dir die Zeit, mal komplett rauszugehen und zu sagen, ich gehe mal aus diesem Trott raus? Und ich will euch jetzt nicht so nahe treten, aber nur zu Hause eine Bibel, nur zu Hause eine Predigt anhören, ist nicht das Ziel. sondern das Ziel ist, dass wir einander begegnen, dass wir einander ermutigen, dass wir einander stärken. Das ist das Ziel. Und es ist schon seit Corona sehr spannend geworden. Da schaut man sich mal lieber im YouTube an, da braucht man sich nicht bewegen, aber das ist falsch. Natürlich hat jeder auch bestimmte Voraussetzungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich falsch ist, nicht, dass ihr das versteht. Sondern was ich damit sagen will, ist, dass es darum geht, auch in die Gemeinschaft zu gehen, sich zu zeigen. Es geht darum, präsent zu sein. Gott hat es geschaffen, dass wir nicht alleine sind, sondern Gott hat uns geschaffen, dass wir zusammen sind, dass wir miteinander gehen. Wir haben uns angewöhnt, jeden Sonntag einfach in den Gottesdienst zu gehen. Das wäre manchmal viel praktischer, im Bett zu sein, ganz ehrlich. Und wir bräuchten die Zeit auch. Aber wir brauchen das. Und ich will euch herausfordern, ich will dich herausfordern, einfach mal anders zu denken, dein Muster zu verändern und anfangen zu hören, was Gott sagt. Und jedes Mal, wenn du merkst, eigentlich mache ich mir Sorgen, weil kein Geld mehr da ist oder weil vielleicht die Arbeitsstelle nicht da ist, die Sorge ans Kreuz zu nageln und zu sagen, okay Herr, hast du jetzt einen guten Plan für mich oder nicht? Ja, du hast einen. Ich lebe in Deutschland. Ich werde nicht untergehen. Oder was ist mit dem Begierden? Ganz ehrlich, ich würde gern auch wieder, nein, würde ich nicht, das hätte ich beinahe gesagt, ich wollte gerade sagen, ich würde gern wieder einen Porsche fahren, aber das stimmt nicht, weil ich komme nicht raus, ich müsste dann auf die Knie drauf gehen und dann hochkrabbeln. Das ist unser Ältester hat einen Porsche und der hat sich da so ein Ding gekauft, so ein GT oder was das auch immer ist. Und dann sagt er, magst du fahren? Dann sage ich, ja, fahr bitte mit. Dann sagt er, wieso, kannst du alleine fahren? Dann sage ich, ja, ich kann schon alleine fahren, aber ich komme ja nicht mehr raus. Und stell dir mal vor, ich wäre aufgehalten von irgendjemandem, der sagt, ich soll aussteigen, so eine Kacke. Und deswegen habe ich mir abgewöhnt, das ist also auf jeden Fall nicht mein Auto. Aber man kann sich oft sowas wünschen. Aber hört doch auf, das zu tun. Freut euch an dem, was ihr habt. Freut dich mal auf das, was du zu Hause hast. Ich bin jeden Tag extrem dankbar für meine Frau. Und ich muss ehrlich sagen, ich sage dir das bestimmt auch 10-mal am Tag, reicht nicht. Weil es ist echt für mich ein Wunder, dass wir zusammen sind. Es ist ein Wunder, dass wir uns heute so verstehen. Wir waren schon mehrmals mit Koffer da gestanden. Aber Gott ist Gott. Und ich möchte euch sagen, die Zeit, die jetzt kommt, die wird stärker. Und deswegen lese ich aus Matthäus 24, 21 aus der Hoffnung für alle an. Und die schlimmen Zeiten gab es immer schon. Gell? Also in Römerzeiten war es ja auch nicht einfach, oder? Römer hat die einfach umgebracht, fertig, mei, bist halt tot. Also der Punkt ist, es gab immer schon schlimme Zeiten, sind wir uns einig. Der Krieg, alles war schlimm. Aber in Matthäus steht, denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch nie wieder eintreten kann. Man muss jetzt weiterlesen, dann steht da die Abkürzung dran, die Gott macht, damit wir nicht vom Glauben abfallen. Aber das bedeutet doch, der Faktum, der Worst Case ist doch, dass du und ich durch eine Zeit durchlaufen müssen, die nicht einfacher wird. Also wenn du jetzt nicht lernst, und zwar gleich, sofort, wie du mit Jesus umgehst und wie dein Verhältnis zu Jesus ist, die Beziehung zu Jesus zu pflegen, dann wirst du es nicht mehr lernen. Du wirst es einfach nicht mehr lernen. Es wirst du nicht mehr schaffen. Und ich meine, wir wissen die Situation, wie sie ausschaut. Ich habe am Ende 22 hat Jesus zu mir gesprochen und hat gesagt, es wird etwas passieren, was mein Volk richtig herausfordert. Also er redet von uns Christen. Ich habe gewusst, dass er nicht bloß von den Juden spricht, sondern von uns. Und das wird richtig hart sein. Und da dachte ich mir, es kommt bald, hat er gesagt. Okay, dachte ich mir, vielleicht Ende 22, Anfang 23, okay. Was aber passiert ist, dass dann der Krieg angegangen ist in Russland und Ukraine. Hat mich nicht geschockt. War schockig. Also nicht, dass ihr mir das falsch versteht. Das hat mich wirklich getroffen, aber das hat mich nicht getatscht im Herzen. Dann kam der 7. Oktober. Das hat mir fast die Füße weggezogen, aber es hat mich im Herzen noch nicht getatscht. Das war schrecklich. Und ich möchte es überhaupt nicht. Das ist für mich heute noch, wenn ihr drüber nachdenkt, schrecklich. Aber es hat da nicht, irgendwie hat es da nicht berührt. Drei Wochen später kam der Antisemitismus hoch. Weltweit, auch in Deutschland. 3 Wochen später, und ich habe 2 Nächte nicht mehr geschlafen, ich wusste, das ist es. Ich habe immer überlegt, was kann ich denn jetzt tun? Wie kann ich jetzt meinen jüdischen Leuten in Deutschland, in Augsburg helfen? Wie kann ich jetzt damit umgehen? Was soll ich tun? Ich war total ratlos und fertig. Und dann habe ich noch so Geschichten gehört, dass ein Freund von mir, der wollte einen Wein kaufen in München, der ist Münchner, der wollte einen Wein kaufen in München in einem Laden und geht dahin und dann sieht er, dass da ein paar Leute rauskommen und dann wird hinter ihm die Tür zugesperrt. Und er denkt, da ist der schon zu, das gibt's ja gar nicht, warum ist der schon geschlossen? Dann geht er da hin, schaut durchs Fenster, dann sieht der Besitzer ihn, macht die Tür auf, lässt ihn rein und sperrt hinter ihm zu. München. Drei, vier Wochen später. Da sagt er, hey, warum sperren Sie zu? Und er sagt, ich habe Angst um mein Leben. Ich bin Jude und Angst davon, dass mein Laden zerstört wird. In Deutschland. In München. Und dann stellt sich jemand hin und sagt sowas, nie mehr, nie mehr in Deutschland. Wir sind doch aufgefordert. Und deswegen hat mich das so berührt in meinem Herzen, dass ihr beiden, zur Zweitseite oder was, wo das immer organisiert, für Israel zu beten. Das ist ein Segen. Und wir dürfen nie vergessen, Jesus ist ganz Mensch, oder? Und was ist er noch? Ganz Jude. Er kommt auch nicht nach München, wenn er wiederkommt. Okay? Beim dritten Mal oder wenn er da ist, wo ist er dann? Wo wird er sein Reich aufbauen, das Tausendjährige? Ganz sicherlich nicht von Berlin aus. Oder von Stockholm oder wo auch immer, sondern er wird in Jerusalem sein. In seinem Land. Dort, wo er herkommt. Und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass wir mit Schildern rausrennen und sagen, natürlich müssen wir Solidarität vielleicht irgendwo auch bezeugen. Das müssen wir auch. Ich habe Briefe rumgeschickt und so weiter. Aber Fakt ist, was sie brauchen, ist Gebet. Die kriegen momentan von allen Ecken Druck. Ich will euch nicht über bestimmte Länder schauen. Schaut euch mal das an, was gerade in England passiert. Das berührt mein Herz so arg. Du kannst dich auf nichts mehr verlassen. Die sind eigentlich von allen Seiten beschossen. Und wenn ihr glaubt, dass wir da nichts zu tun haben damit, dann täuscht ihr euch, weil wir hängen da genau mit drin. Und jedes Mal erlebe ich das, wenn in Israel irgendwas passiert ist, dann lebe ich das in meinem Business. Das hängt total eng zusammen, das hat einen richtigen Druck. Und da muss ich mir echt rauskämpfen, damit es weitergeht. Und deswegen will ich dich ermutigen, lern das jetzt mit Jesus umzugehen. Sei dir bewusst, wer Jesus ist, nach wie vor. Und es ist kein Grund, es gibt keinen Grund auf dieser Erde aufzugeben. Nicht einen Grund. Und ich glaube, dass die Liebe, die Jesus Christus in dich hineingelegt hat, so stark ist, dass Menschen um dich herum fragen werden, wo hast du diese Liebe her? Was ist mit dir los? Wieso bist du anders? Und ich will dich ermutigen, geh bitte aus der Blase der Gläubigen raus. Also das heißt nicht, du sollst nicht dein Small Group gehen oder wie das bei euch heißt, sondern oder Heldinnen, das finde ich ja schon mal ein klasse Ding. Ja. Zu meiner Frau gleich gesagt, wo ich es gerne aber Heldinnen treffen, das finde ich ja schon mal genial. Wo sind die Helden, die wir sie treffen? Hand hoch. Ah, gibt's auch. Drei. Okay. Ich ermutige dich. Geh raus und geh in einen Turnverein. Geh raus und geh, keine Ahnung, geh in den Stadtrat. Mach irgendetwas, aber mach es so, dass du aus der Blase rauskommst. Du musst wissen, dass Jesus dich gebraucht, um Menschen zu berühren. Allein durch deine Gegenwart. Und wir vergessen das oft, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn er sagt, ich bin sein Gerechter. Jeder Schritt, den ich gehe, jeder Schritt, da bleibt die Heiligkeit am Boden zurück. Vergesst das nie. Und die dämonischen Mächte, die sind diejenigen, die den ganzen Tag um jeden Einzelnen von uns rumstehen und überlegen, wie man uns angreifen kann. Und es gibt genug Teufelsanbeter, die sind bereit zu fasten, bis ihnen die Zähne ausfällt, nur damit da was passiert. Ich habe jetzt nicht sagen wollen, uns müssen die Zähne ausfallen, dass wir genauso fasten. Sondern was ich damit sagen will, ist, dass uns bewusst wird, dass es einen Gott gibt, den wir an der Seite haben und für den ist es wert. Das ist es wert, die Liebe hinauszutragen auf eine Art und Weise, die es nicht mehr gibt. Denn die Liebe erkaltet. Und deswegen ermutige ich dich wirklich, dass du derjenige bist, der ab heute nicht mehr heimgeht und sagt, das war ja eine nette Predigt. Vielleicht sagt er das ja auch nicht, aber da macht es auch nichts, dann denkst du drüber nach. Aber dass du hergehst und sagst, okay, ist es jetzt dran? Ist es wirklich für mich dran, so weiterzumachen oder muss ich jetzt einen Cut machen, muss ich was Neues machen? Ihr könnt es ja in der Heldengruppe oder Paulusgruppe machen. Mir geht es darum, dass du und ich, dass wir das wirklich mitnehmen und da muss ich mich selber erinnern. Zusammenfassung von heute, ganz einfach. Sieh ganz auf den Menschen Jesus, der dich kennt. Er ist Gott, Mensch und Jude. Er sitzt zur Rechten Gottes jetzt schon. Er war bereit, hier auf diese Erde zu kommen, um das zu erleben, was du und ich erleben. Sei bereit für ihn. Und entscheide dich täglich, ihm nachzufüllen. Du sollst dein Haus mit Menschenseelen füllen. Das heißt nicht damit, dass du dir jetzt ankettest und sagst, du gehst heute mit, ja? Sondern, dass du anfängst, die wichtigste Waffe zu verwenden, die es gibt. Das ist Gebet. Und ich verspreche euch, kein Gebet geht verloren. Und wenn ich für Kranke bete, ehrlich, ich höre nicht auf, für Kranke zu beten. Und wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich auch zu Jesus und sage, so ein Kack, warum funktioniert das nicht? Ich will jetzt einfach auch das sehen. Tschack, passiert es. Wir beten für Menschen in unserer Church. Da bin ich jede Woche, bin ich am Sonntag dran, wenn ich da bin, außer heute natürlich. Und der Punkt ist, dass immer wieder Leute kommen, Befreiung passiert, Veränderung passiert. Und ich bin begeistert, dass Gott so eine Power immer wieder macht. Aber das macht er doch nicht, weil ich der Fritz bin, sondern das macht er, weil ich mich einfach nur hingebe. Das macht doch er. Das bin nicht ich. Und sei bereit, in den Krisenzeiten weiter nach vorne zu gehen. Sei bereit und hab keine Angst und freu dich sogar drauf. Fang an, dankbar zu werden, dass die Krisenzeiten da sind. Warum? Es gibt Berichte vom Johannes Hartl, der hat einmal berichtet, so in unserem Kairos-Gebetskreis, er hat gesagt, er war in Syrien und die Syrer, Christen, haben ausgesagt, dass sie froh sind, dass Krieg ist. Das ist bestialisch da unten. Da läuft wirklich was ab. Das ist also 7. Oktober jeden Tag. Und der Punkt ist, dass es so schlimm ist und die sind dankbar, dass es passiert. Warum? Weil die Muslime festgestellt haben, dass Allah die Antwort nicht hat, sondern Jesus, und da bekehrt sich einer nach dem anderen. Im Johannes 14 steht zum Abschluss aus der Elberfelder: Friede lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch und nicht wie die Welt gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Und Jesus, so bete ich jetzt, dass du derjenige bist, der dich verherrlicht in dem, dass wir jetzt da sind, dass du uns füllst durch deinen Heiligen Geist. Ich bete, Jesus, dass du uns so berührst, dass es Veränderung auslöst. Und dass wir nicht nur am Sonntag das leben, sondern dass wir wirklich in einer Bedingungslosigkeit nach vorne gehen, damit die Menschen erkennen, dass du der Herr bist. Amen.